Der ungewöhnliche Klang ist heute von Radio Queer Uferlos. Die queere Sendung mit Nina Hagen starten wir heute hinein.
Zu Hause unter meiner kalten Brause. Und da kam Herr Wixmann unter meinem Wasser. Hanach, war das toll. Ihm tropfte ab der Schweiß. Er sagte, mir ist heiß. Ich bin heiß. Mein Boyfriend unter unsere kalte Brause. Tach, Herr Wixmann, wie man weiß, es ist heiß. Ich brauche Wasser, denn ich sitze auf der Ritze.
Er sagte,
mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum?
Gott liebt Homosexualität, sagte unsere Alliierte, unsere Ally, Nina Hagen. Norbert, du hattest sie interviewt 2010. Ich habe heute Norbert Wagner zu Gast.
Guten Abend, Norbert Wagner hier, ich bin freier Journalist.
Und wie war das mit Nina Hagen?
Ich habe CD-Rezensionen geschrieben für eine Zeitung, Angebot bekommen, Nina Hagen zu interviewen, habe ich dann zugegriffen und habe das Bernd Müller vom Leo vorgeschlagen. So ist das Interview entstanden. Mhm. Der erste Termin mit Nina Hagen war ein bisschen schwierig. Da ging sie nicht gut. Der zweite Termin hat dann sofort geklappt. Und ich kann irgendwie heute nicht verstehen, dass man Nina Hagen immer nur sagt, sie ist ein Bürgerschreck. Ich fand das ein sehr tolles Interview mit ihr. Das war wie zwei Stunden, als ob man zwei Stunden geratscht hätten miteinander.
Und die Musik wurde in den Studios in München gemacht, aufgenommen?
Nein. Die wurden in Berlin, glaube ich, aufgenommen. In München, glaube ich, war sie überhaupt nicht. Sie hat allerdings mit Giorgio Moroder zusammengearbeitet für ihr Album Angstlos, das auf Englisch nochmal veröffentlicht wurde. Da hieß es Fearless.
Münchner Sound wird es heute auch gehen. Wie bist du in die Musik so eingestiegen?
Ich hatte einen Onkel, den Onkel Peter, ein guter Freund meines Vaters. Da hat mich im jugendlichen Alter bzw. im Kindesalter mit Musik versorgt. Der hat mir die Philips-Sängerinnen beigebracht, die bei Philips-Vertrag hatten, unter Vertrag standen. Das war Vicky Leandros, Frost Gall und Marianne Rosenberg. Ich habe immer die B-Seiten gehört. Die haben ja internationale Songs gecovert. So bin ich zur Musik gekommen. So hat sich mein Musikgeschmack geprägt. Habe noch einen Bruder, einen Halbbruder in Passau. Der hat mich ein bisschen auch geprägt.
Und zum Schreiben?
Zum Schreiben?
Bist du auch geraten irgendwann?
Ich bin 1989 über eine Zeitarbeitsfirma in eine Redaktion gekommen. Und gleich nach dem zweiten Tag haben die mich gefragt, ob ich nicht da bleiben möchte. Und mir hat das sehr gut gefallen und habe sofort Ja gesagt. Ich wusste allerdings auch nicht, wo ich gelandet bin. Das wusste ich erst, als das Telefon klingelte und Thomas Gottschalk war dran. Da wusste ich, da bin ich knallrot geworden, wusste ich erst nicht genau, wo ich bin. Und da habe ich dann das Heft erschienen im Gong Verlag. Ich habe dann von Helmut Marquardt, der dann zu Focus ging, einen Vertrag bekommen und konnte dort Mediengestaltung für Print lernen. So bin ich zum Schreiben gekommen.
Ja, und heute schreibst du gelegentlich für das Archiv für die queeren Geschichten in München und Bayern natürlich, was daherkommt. Und ja, hast einige Steckbriefe von bekannten Persönlichkeiten.
Steckbriefe, das sind bei uns im Forum kleine Biografien, relativ kurze Biografien über queere Persönlichkeiten. Und da habe ich bisher geschrieben über Dieter Ritter-Scholl, über Daniel Kübel bzw. Lana Kaiser, Klaus Mann und Gerd Wolter, den Politiker Gerd Wolter. Das ist eine ehrenamtliche Geschichte zu Dieter Ritter-Scholl und Daniel Kübelbeck alias
Lana Kaiser. Ja.
Bin ich durch die Arbeit gekommen. Ich habe vor eineinhalb Jahren im Forum, meine Arbeit im Forum war vor eineinhalb Jahren, das Transkribieren von Sendungen, von TV-Sendungen, Interviews, Gesprächsgruppen mit queeren Persönlichkeiten, die das queere Leben geprägt haben. Und da war zum Beispiel ein Video dabei, das hat die Dieter Ritter-Scholl gezeigt, ich sage immer Rita. Das war aus 1982 und da ging sie im Fummel über den Marienplatz und wurde beschimpft. Und das hat mich so fasziniert, dass sie damals so den Mut hatte, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte gern über die Rita einen Steckbrief schreiben. Und ich kannte die Rita zwar nicht persönlich, aber wir haben es mindestens schon 50 Mal begrüßt. Dieter Ritter-Scholl war im Tanzlokal Größen, war eines meiner Lieblingsclubs in München, war sie Bardame, da hieß sie noch Rita Bastardo und hat auch ein Theaterstück aufgeführt in München im Fraunhofer Theater.
Ah, ich war ja im früheren Größenwahn zu Hause.
Im Kaffee?
In dem Lokal in Heidhausen. Da gab es das Größenwahn ab den 80er Jahren.
Genau, das ging ja auch noch.
Ja, Jens Bönisch, der nachher hoffentlich anrufen wird, war da auch schon mit dabei.
Ja, Jens Bönisch und ich, wir kennen uns seit 45 Jahren aus dem Nachtleben. Er hat ähnliche Lokale besucht wie ich, die ähnliche Szene eigentlich. Aber sonderbarerweise waren wir nie im selben Freundeskreis. Aber wir kennen die Szene ziemlich gut und haben eben die gleichen Lokale besucht. Tanzlokal Größen waren Pow Wow, Cadillac, Stadt, New York.
Da kommen wir nachher nochmal drauf. Da gibt es inzwischen ein ausführliches Buch, wo all diese Geschichten mit drin gelandet sind. Munich Sounds Better With You, ein dickes Buch im Hirschkäfer Verlag. Gehen wir nochmal zurück zu Nina Hagen. Was gab es denn da noch für dich zu erleben mit ihr? Ich habe sie ja später erlebt, als sie sich für den Gustl Mollat und die
Ilona Haselbeck, ja.
Genau, die Frau Haselbeck eingesetzt hatte, die beide ja in langer Zeit in der Psychiatrie gewesen waren. Und ja, sie hat ja immer nach ihren Erfahrungen und Erleuchtungen und spirituellen Wegen irgendwann das Gehirn zu durchlässig wird, wenn man zu inspiriert ist. Ja, von daher setzt sie sich enorm für Leute ein, die natürlich auch zu Unrecht in der Psychiatrie sitzen. Ja. Nina Hagen, ansonsten?
Das Gespräch war eine riesige Bereicherung für mich. Wir haben uns über die Gurus unterhalten. Sie war doch in Indien und hat dann jetzt diese Religion abgelegt, ist jetzt evangelisch, zum evangelischen Glauben konvertiert. Wir haben uns sehr viel über Musik unterhalten. Sie hat mir auch was vorgesungen am Telefon. Es war ein richtig tolles Erlebnis mit ihr. Das war zur Promotour von dem Album Personal Jesus, mit dem sie im selben Jahr 2009 auch im Prinzregententheater aufgetreten ist. Sie lud mich ein, hinter die Bühne zu kommen auf dem Glas Sekt, aber ich war zu feige, es zu machen.
Ja.
Nina Hagen habe ich mindestens schon 20 Mal live gesehen. Ich verfolge sie, seitdem sie da ist, sozusagen.
Ja. Ihren Personal Jesus hat sie ja öfter mal besungen auch. Und also das war ein ganzes Konzert dazu.
Das war ein neues Album, das war die Depeche Mode Nummer. Da hat sie ein Album rausgebracht, ein Blues- und Gospel-Album, 2009 war das. Und damit ist sie auf Tour gegangen, hat im Prinzregententheater Halt gemacht.
Dann lassen wir uns doch gleich das Nächste geben. Lieber Günther, nochmal Nina Hagen bitte.
So schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Ich weiß, dass wir uns
Thank you. Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich. Ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was willst du denn sonst hören, oder?
Can you hear me? Hey, Lora München auf 92.4.
Sie sind schon lange Mitglied im Lora-Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für Lora zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Und heute mit der Redaktion Queer Uferlos und zu Gast ist Norbert Wagner. Aus dem Gespräch mit Nina Hagen, diese Musik war zuletzt dieser Stil Giorgio Moroder.
Nee, das war 1983, das war ihr erste und einzige Platte, soweit ich weiß, die Giorgio Moroder produziert hat. Sie hat sich dann von ihrer Band Spliff getrennt oder die haben sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, ist dann nach Amerika gegangen, hat ihr Album Non Sex Monk aufgenommen und hat da in Amerika offenbar Kontakt zu Giorgio Moroder gefunden oder gesucht. Wie die entstanden ist, weiß ich nicht.
Aber es ist dieser Disco-Sound, der da drin steckt.
Genau. Ja. Das war jetzt die englische Version dieses Songs, die gibt es natürlich auch noch auf Deutsch. Aber die deutschen Versionen sind im Moment noch nicht auf den Streaming-Portalen zu hören.
Mhm. Und du wolltest noch zur Anzeige der katholischen Kirche.
Ja, die Nina Hagen hat ja gesagt,
Gott liebt Homosexualität.
Gott liebt Homosexualität, genauso wie Heterosexualität. Und es wurde als Headline genommen. Und da hatte ich dann die evangelische Kirche oder eine Untergruppe der evangelischen Kirche gegen mich. Die wollten mich verklagen wegen Gotteslästerung.
Ah ja.
Und ich habe dann mit meiner Kollegin Sarah Jeckel gesprochen, damals Kollegin, und die hat mich damals beruhigt und gesagt, ich soll mir keinen Kopf machen. Deshalb war das erste Mal, dass ich Konflikt bekommen habe, nachdem ich einen Text abgegeben habe. Das war mir unbekannt vorher.
Mhm. Ja, mit Sarah Jeckel hast du beim Leo mitgearbeitet?
Ja, ich habe unter Sarah Jeckel und Bernd Müller von 2006 ungefähr bis 2011 mitgearbeitet.
Mhm. Und hauptsächlich auch Musik und solche Themen bearbeitet?
Nein, verschiedene Themen. Ich habe zum Beispiel eine Reportage gemacht über Regenbogenfamilien, habe über den CSD geschrieben, habe Interviews gemacht über Sexualität bei Männern über 60, also sehr, sehr breit gefächert. Künstler, Musik war immer dabei eigentlich, ja. Ich habe Vicky Landers interviewt, habe mit Rufus Wainwright ein Interview gemacht.
Mhm. Im Archiv zu finden, im Forum Queeres Archiv, sind die ganzen Leos gesammelt. Falls jemand die Geschichten aus der Vergangenheit mal ansehen will, man kann sich im Forum melden und forummünchen.org ist die Webseite des Forum Queeres Archiv und dort gibt es eine Menge von queerer Literatur, gesammelt seit gut 25 Jahren und
Ich habe 2009, darf ich kurz erzählen, wie ich zum Forum kam? Ich habe 2009 den Auftrag eben bekommen von Bernd Müller, ich soll ins Forum fahren, ich kannte das Forum vorher noch nicht, und soll zum 10-jährigen Jubiläum ein Interview machen. Ich habe dann gesprochen mit dem Vorstand Albert Knoll, mit Sabine Pulfürst und mit Christine Schäfer. Und im Jahr 2015 bin ich sehr krank geworden, nachdem mein Bruder gestorben ist. Und als es mir wieder besser ging, dachte ich mir, irgendwas Queeres möchte ich wieder machen. Und ich habe mich seinerzeit mit den Leuten in Form sehr wohl gefühlt und habe mich dann eben dort nochmal gemeldet, 15 Jahre später. Und arbeite jetzt da als Ehrenamtler eben mit und auch als Archivkraft.
Mhm. Ja, und da gibt es eine Menge, außer den Büchern auch eine Menge, und Zeitschriften, eine Menge Medien auch, Filme, Interviews, frühere Erzählcafés, die wir gemacht hatten.
Ja, ja.
Und ja, das alles zu verwalten und den Überblick zu behalten und ja, Gäste zu betreuen, die ins Forum kommen, das nicht?
Wir betreuen immer alle Gäste, es kommt immer darauf an, wer da ist. Manchmal ist die Linda Strehl da, die Berti Kamenthaler ist die Büroleitung. Bei uns ist immer ziemlich viel los.
Ja. Ja. Und einmal im Monat gibt es ein Teamtreffen. Da kann man auch mal die Leute sehen, die da mitarbeiten oder auf Zoom dazukommen, je nachdem, wenn jemand Lust hat, einzusteigen, mitzuarbeiten, gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, auch Medienarbeit und alles, was dazu nötig ist. Jo. Und eine Menge Termine haben wir nachher auch noch anzusagen.
Ja.
Oder sollen wir schon mal anfangen? Das erste vielleicht mit
Paul
Höcker.
Fangen wir mal an, ja.
Das ist in Berlin die nächste Veranstaltung in der BQ-Galerie, nennt BQ? Sich die. Paul Höcker war auch an der Münchner Kunstakademie eine Zeit lang gewesen, vor 100 Jahren, 150 Jahren, irgend sowas, also vor längerer Zeit. Und war rausgeflogen, weil er irgendetwas mit Knaben gemalt hatte.
Mhm.
Und er stammte, glaube ich, aus... Nee, er ist in Polen begraben. So genau weiß ich es noch nicht. Ja. Und, aber es erscheint ein Splitter, das heißt eine dieser Zeit... Ja, nicht Zeitschriften. Eine der Hefte des Forum über solche Themen.
Über das Fasthagen ein kleines Buch.
Ja, eine Publikation auf jeden Fall. Und die Vorstellung, also die Ausstellung in der BQ-Galerie in Berlin ist ab 1. Mai.
Und das ist die Buchpräsentation.
Die Buchpräsentation ist am 2. Mai.
Genau.
Dann, ja. Am 3. Mai ist die Gedenkfeier im KZ in Dachau, wo traditionell das Forum ein Gesteck niederlegen lässt. Und Gedenken an die KZ-Opfer. Und es war früher ja lange ein Streitpunkt, ob über schwule Opfer im KZ in Dachau, die ja dokumentiert sind, ob die in das Gedenken, in das offizielle Gedenken aufgenommen werden. Und da waren sich die überlebenden Opfer nicht so sehr einig, beziehungsweise haben das lange eigentlich abgelehnt gehabt. Und das war richtig ein politischer Kampf. Da gibt es auch einen eigenen Splitter dazu, um diese Auseinandersetzungen. Und dann haben wir am Montag, den 11. Mai, zusammen mit dem SUB eine Veranstaltung dort, eine Lesung von Klaus Sator, der auch ein Autor ist, aus der Biografie von John Olday, ein anarchistischer Kämpfer, der bis, glaube 1977 gelebt hatte, aber dann nach England, Australien gegangen ist. Und auf diesen Spuren ist Klaus Sator und wird es am Montag, 11. Mai um 19 Uhr im SUB vorstellen, also im Saal hinten natürlich. Und später, 17. Mai, habe ich dazwischen notiert, ist dann, nein, da fehlt jetzt der Text, die Ausstellung mit den Fotos von Horst Mittelhoff im Café Rumfort. Graf Rumfort ist dann im 18. bis 27. Juni. Der 17. Mai ist der Eider Hobbit, der internationale Tag, der das ist ein amerikanischer Gedenktag zu lange Zeit gewesen, weil das 1990 ist erst Homosexualität als Krankheit aus dem internationalen Index gestrichen worden. In den 80er Jahren haben die Psychologen schon angefangen damit, aber die Ärzte haben dann einfach klar gehabt, dass Homosexualität keine Krankheit ist und dass man das aus dem Index der Krankheiten streicht. Und das war erst 1990. Und der wird am 17. Mai gefeiert, weil diese Tagung wohl da auch mit dem Gedanken an den 17. Mai, was ja früher so ein Schlüsselwort für Homosexualität war.
Also war es ein heiliger Feiertag, da hatte Nienhagen ja recht mit.
Ja, es haben sich viele immer gewehrt, in den schwulen Kreisen zu sagen, bist du am 17. Mai geboren
hast
oder
du Geburtstag
sowas.
Also
das waren immer so Umschreibungen, wie früher diese Begriffe warme Brüder oder vom anderen Ufer.
Das ist der 175, kenne ich auch noch zum Beispiel.
Ja, der Paragraph 175, die ewige Verfolgung, die weitergegangen ist bis, ja, die richtige Abschaffung 94 dann wirklich erst gewesen ja. war. Die Wiedergutmachung so lange verschoben, bis fast alle gestorben sind, die wirklich drunter gelitten haben und berufliche Nachteile hatten und in ihrem Leben total geschädigt worden waren. Ja, und dann geht es ja sowieso schon in die CSD-Zeit und ja, auf der Webseite, beziehungsweise vor allem in dem Blog nachher von queeruferlos.de findet ihr auch den Link zu den CSD-Terminen. In Bayern sind bisher 28 eingetragen. In Karlsfeld gibt es einen am 20. Juni, wo Albert Knoll, der lange in der KZ-Gedenkstätte Dachau gearbeitet hatte und im Vorstand des Queeren Forum Archiv ist, wird dort eine Rede halten. Ja, damit wäre ich jetzt mit den Terminen durch. Was haben wir noch vom Forum zu erzählen? Und der Jens wird jetzt dann irgendwann anrufen und bis dahin.
Der Jens Bünsch, der unterbricht seine Studioaufnahmen, der hat ich weiß nicht, für welche Band er jetzt im Moment hat, zwei Bands. Der unterbricht seine Studienaufnahmen, deshalb würde ich fast sagen, wir kommen jetzt hier zum Ende. Lass uns mal den Jens anrufen, ist das in Ordnung?
Ja, wenn er zuhört, dann weiß er, dass er jetzt die 489-52305 in München, die 089-489-52305, wählen sollte, um reinzukommen. Und ansonsten steigen wir schon ein mit Donna Summer. We'll be right back.
me free.
Lora, München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Ja, wenn Jens noch nicht am Telefon ist, fangen wir über das Buch zu reden an. Jens Pönisch hat ein Buch herausgegeben und vieles davon geschrieben. Und Donna Summer, ja, wer sie nicht kennt, für die Jüngeren müssen wir dazu sagen, sie kam in den 60er Jahren nach München.
Sie kam 1968 nach München, hat eine Rolle bekommen im Musical Hair. Das lief am Theater am Stiegelmeierplatz, wo das Volkstheater dann später drin war. Sie stand mit Kollegen wie Jürgen Markus, Ron Williams auf der Bühne. So ein großer Erfolg. Allerdings hatten die Sittenwächter vor, das Musical zu kippen. Und da mussten sich die Schauspieler auf der Bühne, wenn es zu obszön war, wurden sie mit einer Decke verhüllt. Und Donna Summer lebte dann, was viele nicht wissen, sie lebte von 68 bis 76 in München. Und sie sprach perfektes Deutsch. Sie ging in die Deutsche Eiche, sie ging ins Hainaut, also sie kannte München ganz gut. Sie hat auch das Münchner Nachtleben mitgeprägt, mit ihrer Mode, mit ihrer Erscheinung.
Ja, eine dunkle Person.
Black.
Also People of Color, sagt man heute. Und ja, genauso wie Ron Williams, und der ist ja gerade bei dem No Kings Day aufgetreten mit einem Song für Lady Liberty. No Kings sind die Demonstrationen, wo 8 Millionen in den USA unterwegs waren und in München auch, ich hatte das Gefühl, an die 1000 Leute, 600 wurden mindestens gezählt. Die Polizei zählt natürlich immer nur die Hälfte. Und ja, hauptsächlich amerikanische Bürgerinnen, aber eben auch die Aktion hier unkürzbar in München hat es mitorganisiert. Und Ron Williams hat für Lady Liberty gesungen und ja, gibt es auch im Internet zu finden. Und der war damals auch Darsteller in dem Musical Hair.
Genau.
Donna Summer war dann mit Giorgio Moroder.
Sie hatte sie Donna Summer, die hat in München dann viele Plattenaufnahmen gemacht. Sie war in einer Band. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Sorry, bitte, liebes Publikum.
Naja, wir werden ihn wiederkriegen. Fangen wir einfach von deinem Text an. Du hast den größeren Text drüber geschrieben in dem Buch.
Man muss tatsächlich den Text zur Hilfe nehmen. Mhm. Also Donna Summer war für einen Aufnahme für einen Background-Chor in München und stieß auf das Produzententeam Giorgio Moroder und Pete Bilotti. Moroder war ganz angetan von ihrem exotischen Aussehen, ihrem Charme und ihrer erotischen Ausstrahlung. Und so produzierte er 1974 ihr Debütalbum Lady of the Night. Ihre Karriere begann dann mit dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, mit Love to Love You Baby. Ein Song im typischen Munich-Sound. Und
das müssen wir für die Jungen vielleicht noch dazu sagen. Munich Sound war international diese Disco-Art von Musik, die in München produziert wurde.
Die hat die ganze Welt bevölkert, diese Musikrichtung, ja.
Das war damals in den 70er Jahren richtig bis in die 80er eigentlich. Danach kam sowas wie ABBA mehr oder so.
ABBA waren auch eher 70er.
Ja, aber im Vordergrund in München war dieser München-Sound von dem Studio im Arabella.
Amanda Lear zum Beispiel hat ihn im Studio im Arabella-Haus aufgenommen. Queen
haben dann ja öfter in München produziert. Ja.
Electric Light Orchestra, Iggy Pop, Elton John. Die waren alle in den Musicland-Studios im Arabella-Park. Und als U-Bahn-Bau begann, war der so laut, dass in dem Studio keine Aufnahmen mehr möglich waren. Genaue Jahreszahl konnte ich leider nicht herausfinden. Das muss so Mitte bis Ende der 80er Jahre gewesen sein.
Die U5 da, genau. Zum Arabella-Park.
Und seitdem gibt's die Musicland-Studios eben nicht mehr, seitdem die U-Bahn gebaut wurde. Und der Song, den wir gerade gehört haben, der ist eben typisch für den Münchner Sound. Der lief in Amerika bei einem Produzenten, Neil Bogart hieß der. Und die Leute, die auf seiner Party waren, die sind sozusagen ausgeflippt. Dann hatte er die Idee, eine lange Version zu machen, beziehungsweise nee, er hatte den Song öfter hintereinander aufgelegt und die Leute sind vollkommen verrückt geworden, haben danach getanzt. Und dann hat er eben sich gewünscht, dass man da einen ganzen Song draus macht. Und Donna Summer hat es dann selbst in die Hand genommen. Marilyn Monroe war ihr Vorbild mit Love to Love You Baby, I Wanna Be Loved By You. Und war ihr Vorbild, ihr musikalisches Vorbild, sagt man nicht.
Ja, doch, passt schon.
Sie hat den Song She Tame von Gainsbourg und Jane Birkin, das war auch ein Auslöser, dass dann haben wir den.
Aber jetzt mit dem Disco-Sound im Hintergrund.
Genau.
Eben. Und was ich gelesen hatte in dem, also das Buch ist ja voll von solchen Geschichten, was der Jens da an Namen zusammengetragen hat aus dieser Zeit und wer damals was in München war in diesem Musikleben. Und einschließlich dem kleinen Drogengeschehen, das so nebenbei erwähnt wird und dass man so richtig die Musikhintergründe für so Partys geschaffen hatte. Jo, jetzt haben wir drei Viertel und Jens ist noch nicht da, da müssen wir Jens Pönisch im Hirsch Käfer Verlag einfach als Buch ankündigen und sagen, er kommt ein nächstes Mal. Er kriegt vielleicht irgendwann eine eigene Queer-Uferlos-Sendung, wo er erzählen kann, wenn er mal in München ist.
Der ist in München, der ist Münchner, genau wie ich. Der lebt auch in München.
Aber wenn er keine Aufnahmen oder keine
einfach mehr Zeit hat, ja.
Proben hat, ja. Ja, sonst lassen wir uns jetzt einfach die nächste Donna Summer Nummer schon geben. Dann haben wir zwar keine für den Schluss, aber die können wir wiederholen. Ja, Günther. Ja. Jens war Musiker.
Ist Musiker.
DJ, ist Musiker, ist DJ und hat eben dieses Buch zusammengestellt.
Hat die New Wave Band Zero in den 80er Jahren gegründet. Hat vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren ungefähr, ins, sorry, wenn ich da was Falsches sage, die Band Two Men and a Machine gegründet, ein Elektroprojekt.
Ja. Und?
Ich wollte mich aber nochmal beim Jens bedanken, und zwar nicht nur für das, dass ich daran teilhaben durfte an dem Projekt, sondern ich konnte meine eigene Vergangenheit ein bisschen aufarbeiten, was niemand weiß. Ich habe den zweiten Text noch geschrieben, der den Niedergang des Techno-Clubs Babalu thematisiert, und dazu habe ich meine Tagebücher hergenommen. Ich habe sehr viel in meinen Tagebüchern recherchiert, und ich konnte in dem Buch meine sehr persönliche Konfrontation mit dem HIV-Virus verarbeiten. Im Zuge der Techno-Bewegung habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt. Ein Freund, der ist Waltraud, sage ich jetzt einfach, der wurde auch so genannt. Das wurde mein bester Freund. Ich habe dann, wir waren gemeinsam auf einem Boy George-Konzert mit diesen neuen Leuten, zuerst im Münchner Parkcafé und dann in Straub in einem Disco. Und einer meiner neuen Leute hat mir erzählt, ich habe damals meinen ersten LSD-Trip genommen, hatte vorher noch nie Drogen genommen, und der hat mir auf LSD-Trip erzählt, dass er HIV-positiv sei, und hat mich auf den Horror-Trip geschickt. Und ich habe dann in dem Moment lauter Toten, Gerippe gesehen, Gespenster, also wirklich furchtbar, ein richtiger Horror-Trip, so wie man sich das vorstellt. Und damals gab es noch keine Medikamente. Ich habe einfach gedacht, der stirbt jetzt, also die sterben jetzt alle, und ich bin auch bald dran. Und ja, jetzt bin ich immer noch hier. Ich habe dann im Jahr 1993 fing es dann an, dass einer nach dem anderen krank wurde. Und so ging es dann weiter bis 1996, bis sich der ganze neue Freundeskreis aufgelöst hat. Wenn man damals zu der Zeit ins Schwabinger Krankenhaus gegangen ist, konnte man gleich 3-4 Leute auf einmal besuchen. Und 1996, als die Waltraud dann gestorben ist, dann hat sich der ganze Freundeskreis eben aufgelöst. Wir waren alle noch, haben uns alle noch mal einmal getroffen im Mai 96, vor 30 Jahren, und um an seiner Beerdigung teilzunehmen. Mhm. Das konnte ich da in dem Buch verarbeiten. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich viel aus meinen Tagebüchern gelesen, nachgelesen habe, und habe dann auch über meinen ehemaligen Partner Thomas sehr viel gelesen, und die Arbeit an dem Buch hat mich sehr geschlaucht psychisch, eben durch diese ganzen negativen Geschichten, die ich jetzt angesprochen habe. Das merkt man natürlich an dem Text nicht.
Mhm. Weil der Music Sound Text ist ja ansonsten voll von diesen verschiedensten Stars und Leuten, aber es ist einfach auch diese Zeitgeschichte mit drin.
Genau, diese Zeitgeschichte, ja. Wie gesagt, 96 war niemand mehr da von all den Leuten, und es war nicht schön für mich. Damals hat sich eben den ganzen Freundeskreis verloren. Und dass ich die Geschichte verarbeiten durfte, das bedeutet mir auch sehr viel. Als dann mein ehemaliger Partner, der Thomas, gestorben ist, da habe ich Jens angeschrieben. Das war kein gutes Jahr, das Jahr 2023 für mich. Habe Jens angeschrieben und ihm gesagt, dass ich aussteigen muss. Er bat mich dann eben dabei zu bleiben und gab mir noch 2 Monate drauf. Ich habe wirklich all mein Herzblut in den Donna Summer Text gesteckt, und ich bin froh, dass er mich gefordert hat, dass ich bin wirklich über mich hinausgewachsen, hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe es auch bis zum Schluss nicht für möglich gehalten, dass ich ihn an diesen, ich wusste noch gar nicht, ob die Texte überhaupt gedruckt werden, als ich dann die Lesung besuchte und das fertige Buch, das gedruckte Buch in Händen hielt, konnte ich es eigentlich gar nicht richtig glauben. Und ich muss heute sagen, das war ein unglaubliches Glücksgefühl, das Jens mir da geschenkt hat. Mhm. Aber kein Glücksgefühl, Glück ist ja immer nur eine kurze Momentaufnahme. Das Glück ist immer da. Also ich brauche, wenn es mir nicht gut geht, muss ich nur das Buch in die Hände nehmen, schon geht es mir besser. Das ist ein dauerhaftes Glück sozusagen.
Ja.
Und das ist unbezahlbar.
Ja, und Jens hat das auch neulich im New York Club zum 44-jährigen Bestehen des New York Club präsentiert, genau, und daraus gelesen. Und ich muss jetzt noch kurz darauf hinweisen, wir haben an jedem ersten Sonntag im Monat jetzt geplant, queere Geschichte, eine AG im Sub mit Kaffee und Kuchen. Der erste Sonntag und der dritte Sonntag im Sub sind jeweils mit Kaffee und Kuchen ab 3 Uhr bis 6 Uhr sowas, solange halt der Kuchen reicht. Und wir sitzen aber hinten im Gruppenraum und reden über unsere Geschichten aus der queeren Geschichte und schauen, was auftaucht und um jungen Leuten dann irgendwann auch zu vermitteln, wie die Zeiten so gekommen sind, was sich alles getan hat, was sich alles verändert hat. An jedem ersten Sonntag und auch der Ostersonntag jetzt ist Treffen und Kaffee und Kuchen im Sub am Sonntag um 15 Uhr. Ja, damit kommen wir jetzt zu einem Ende und lassen uns noch eine letzte Donna Summer Runde geben.
Donna Summer war Komponistin, die hat auch ihre Songs selber geschrieben mit Moroder und Bellotti zusammen. Und einen Song gibt es, der heißt State of Independence, das ist ein Vangelis-Song. Die hat sie sehr bedauert, dass sie den Song nicht selbst geschrieben hat. Das war eine Platte, die hat Quincy Jones produziert und der hat Stevie Wonder, Gene Warwick, die ganze internationale einen Musiker als Background-Chor für Donna Summer gefunden. Und das Lied werden wir jetzt noch hören.
Damit verabschieden wir uns. Dank dir, lieber Norbert Wagner, fürs Kommen. Und
danke dir, Fritz.
Am ersten und dritten Donnerstag hört ihr jeweils Queer Uferlos. Ich bin Fritz Letsch und wünsche euch eine gute Nacht. Und dank dem Günther Bauer für die Technik.
Programmhinweise.
Lora International. Die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Am Wochenende fanden wieder die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung statt. Weitere Themen der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit sind Fabian Scheidlers Buch Friedenstüchtig, wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen, Wissenschaftsfreiheit versus Bundeswehr. Die Rechtsanwältin Adelheid Rupp berichtet von ihrer erfolgreichen Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof sowie der 8. März. Wir erinnern an Frauen, die für Frieden und Frauenrechte gekämpft haben, aber oft in Vergessenheit geraten sind. Montag, 6. April um 20 Uhr, die Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit.
Lora München 92.4 ABF Arbeit, Brotzeit, Freizeit.
Am nächsten Mittwoch geht es bei den Verdi-Frauen um die allerletzte Nummer der Querzeitschrift der Verdi-Frauen. Das Redaktionsteam, bestehend aus Dagmar Fries, Bettina Messinger, Corinna Poll und Walburga Rempe, verabschiedet sich und teilt ihre Erinnerungen an die gemeinsame Zeit am 8. April um 19 Uhr in Arbeit, Brotzeit, Freizeit mit den Verdi-Frauen.